SRF 1.
Uhr, Rendezvous mit den Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Carsten und Uwe dürfen nun heiraten, ebenso wie Beate und Ute. Deutschland erlaubt die Homo-Ehe. Die Schweiz ist drauf und dran, das Schengen-Abkommen zu verletzen. Das Parlament geht sehenden Auges in den neuen Konflikt, nicht ohne Grund. Ich heiße Ivana Pribakovic. Würden Sie lieber zuhören, wenn ich mich Ursula Huber nennen würde?
Also es ist natürlich wichtig, um zu sehen, dass Namen nicht einfach fremd sind, sondern auch fremd gemacht werden.
Fremd gemacht werden Namen auch, weil Migration in unseren Geschichtsbüchern weitgehend fehle, sagt die Historikerin im Tagesgespräch. Willkommen zur Sendung. Der Deutsche Bundestag hat heute Geschichte geschrieben. Er öffnet die Ehe auch für Homosexuelle. Mit einer Mehrheit von fast zwei Dritteln hat das Parlament die Homo-Ehe beschlossen. Dabei hätte noch vor einer Woche niemand darauf gewettet, dass das Gesetz nach jahrelanger Blockade von CDU/CSU so plötzlich durch den Bundestag kommt. Aus Berlin, Peter Vögeli.
Heute wurde zum ersten Mal wirklich offensichtlich, dass nicht nur die Große Koalition von SPD und Union, sondern auch Rot-Rot-Grün im Bundestag eine Mehrheit hat. Denn Rot-Rot-Grün hatte die Homo-Ehe gegen den Willen der Union auf die Tagesordnung gesetzt. Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, sagte zur SPD gewandt, die sich in ihrem Erfolg sonnte:
Ich habe sie ja selten so gelöst erlebt wie heute. Ich will aber Ihnen schon anmerken, das hätten Sie natürlich die ganzen 4 Jahre haben können. Hätten wir die ganzen 4 Jahre.
Auf Seiten der CDU/CSU war der Unmut über die SPD, aber auch über die Kanzlerin spürbar. Volker Kauder als CDU/CSU-Fraktionschef, einer der mächtigsten Männer im Parlament, betonte, für ihn sei es keine Frage.
Dass ich persönlich nie irgendetwas unterschreiben würde, in dem Ehe für alle drinsteht, aus Gewissensgründen. Liebe Kolleginnen und Kollegen.
Für Volker Beck von den Grünen, der sich eine Politikerkarriere lang für die Homo-Ehe eingesetzt hatte und der nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren wird, war diese letzte Sitzung vor der Sommerpause ein persönlicher Triumph. Er appellierte an die Konservativen im Geiste.
Konservativ sein heißt, im zu Bewahrenden das Bewahrenswerte zu erkennen und zu erhalten. Und was ist an der Ehe bewahrenswert? Die Verantwortung und Einstehensgemeinschaft zweier Menschen, aber nicht die Diskriminierung von Homosexuellen.
Kanzlerin Merkel, welche die Hauruck-Abstimmung in einem Gespräch mit der Zeitschrift Brigitte am Montag angestoßen hatte, äußerte sich nicht während der Debatte. Danach sagte sie in einem Statement, sie sei zwar für eine Lockerung des Adoptionsrechts, und das ist der wesentliche Fortschritt zur jetzigen Regelung, aber sie habe dennoch mit Nein gestimmt.
Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau. Und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt.
Ein Journalist rief ihr nach: Warum haben Sie das nicht im Parlament gesagt? Dort waren zuvor dem SPD-Abgeordneten Johannes Kars ob dieser Haltung die Emotionen durchgegangen.
Dieses ganze Verschwurbeln, es steht mir bis hier. Und ehrlicherweise, Frau Merkel, vielen Dank für nichts.
Starke Emotionen also im Bundestag. Peter Vögeli, warum regt sich der SP-Abgeordnete derart auf?
Weil er natürlich persönlich involviert ist als Sprecher für die Schwulen und Lesben der SPD, weil Merkel das Thema aus reinen Wahlkampfgründen instrumentalisiert. Und dazu kommen auch formale Gründe, die nicht einfach nur formal sind. Denn zuerst klüngelt also Merkel im Hinterzimmer mit CSU-Chef Seehofer ein Ja zur Homo-Ehe aus, obwohl die eigenen Parteien etwas ganz anderes beschlossen haben. Dann verkündet sie das en passant bei der Zeitschrift Brigitte. Und da frage ich mich, was denkt man sich da als Parlamentarier der CDU und CSU, wenn man so missachtet wird? Und schließlich sagt sie, sie sei zwar für eine Verbesserung des Adoptionsrechts, und das ist, wie gehört, die Hauptverbesserung in diesem neuen Gesetz. Und im nächsten Atemzug sagt sie, sie sei trotzdem gegen dieses Gesetz. Also ich würde das nicht anders als Arroganz der Macht beschreiben.
Warum hat denn Merkel Nein gestimmt? Hat sie vielleicht Angst, ihre Wähler zu vergraulen?
Es ist so, nachdem alle Parteien gesagt haben, Ehe für alle ist eine Bedingung für eine Koalition nach den Wahlen, dann hat Merkel gesagt, gut, die CDU-CSU hat einen anderen Beschluss, ich muss dieses Problem aus dem Weg räumen. 3/4 der Deutschen sagen sowieso, die Ehe für alle, da sind wir einverstanden. Und so wie sie heute gehandelt hat, kann Merkel sagen, also die Ehe für alle haben wir in meiner Regierung beschlossen. Da kann sie bei 3/4 der Deutschen punkten. Und wenn sie sagt, aber ich persönlich bin dagegen, dann hofft sie vielleicht noch auf Unterstützung von den anderen 25%.
Welche Bedeutung hat denn das Gesetz über die Homo-Ehe grundsätzlich für die deutsche Gesellschaft?
Also das Thema sorgt jetzt für Aufregung, aber es wird wahrscheinlich wieder verschwinden von der Öffentlichkeit. Es ist nicht das Hauptthema der Deutschen. Dass es jetzt eine solche Bedeutung erlangt hat, hat mit dem Wahlkampf zu tun und damit, dass die SPD, die Grünen und die Linken den Koalitionspartner CDU/CSU ausgekontert haben.
Danke, Peter Vögerli aus Berlin. Und nun zu den weiteren Nachrichten mit Yvonne Lambricker. Der Deutsche Bundestag hat auch noch ein anderes umstrittenes Gesetz angenommen.
Online-Netzwerke werden zu einem härteren Vorgehen gegen Hasskommentare und Falschnachrichten verpflichtet. Das Gesetz sieht vor, dass Netzwerke wie Facebook, Twitter und YouTube Inhalte, die klar strafbar sind, innerhalb von 24 Stunden nach einem Hinweis darauf löschen müssen. Für nicht eindeutige Fälle ist eine Frist von 7 Tagen vorgesehen. Kritiker des Gesetzes, unter anderem aus der Internetbranche, warnten davor, dass nun die Unternehmen entscheiden müssten, was rechtmäßig sei und was nicht. Ausländische Touristen haben im letzten Jahr 16 Milliarden Franken in der Schweiz ausgegeben. Schweizer Touristen im Ausland hingegen 16,3 Milliarden. Zum ersten Mal überhaupt fällt diese sogenannte Fremdenverkehrsbilanz negativ aus. Laut Bundesamt für Statistik, BFS, hat dies unter anderem mit dem Frankenschock zu tun. 2015 hob die Nationalbank den Euro-Mindestkurs auf. Seither ist die Schweiz für Ausländer teurer. Laut BFS ist dies die erste negative Bilanz seit Beginn der Statistik 1975. Milliardenüberschüsse zugunsten der Schweiz seien die Regel gewesen. US-Präsident Donald Trump hat eine Wende in der Energiepolitik der Vereinigten Staaten angekündigt. Die Atomkraft soll ausgebaut werden und die Vereinigten Staaten sollen mehr Öl, Gas und Kohle exportieren. Die USA hätten für nahezu 100 Jahre Erdgas und für mehr als 250 Jahre saubere, schöne Kohle, sagte Trump im Energieministerium in Washington. Trump will die Öl- und Gasförderung auch in die Regionen erlauben, die unter Trumps Vorgänger Barack Obama für Bohrungen gesperrt worden waren. Zum ersten Mal stehen wegen der Atomkatastrophe von Fukushima Personen vor Gericht. In Tokio hat der Prozess gegen 3 ehemalige Top-Manager begonnen. Sie waren damals beim betroffenen Kraftwerkbetreiber TEPCO angestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, fahrlässig gehandelt und so das Unglück mitverschuldet zu haben. Die Manager hätten aus Studien und von Konferenzen gewusst, wie groß das Risiko einer verheerenden Tsunamiwelle in Fukushima sei. Sie hätten jedoch keine Konsequenzen gezogen. Die französische Politikerin und frühere Ministerin Simone Veil ist tot. Sie starb wenige Tage vor ihrem 90. Geburtstag, wie ihre Familie bekannt gab. Veil war in den 70er Jahren französische Gesundheitsministerin und gilt als Vorkämpferin für das Recht auf Abtreibung. Später präsidierte die Juristin als erste Frau das Europaparlament und wurde Mitglied der berühmten Académie française. Simone Veil wurde 1927 in Nizza geboren und überlebte als Jugendliche die Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen. 3 Tage vor Beginn des Tennisturniers in Wimbledon sind die Partien der ersten Runde ausgelost worden. Roger Federer trifft auf den Ukrainer Alexander Dolgopolov, Stan Wawrinka auf den Russen Daniil Medvedev und bei den Frauen spielt Timea Baczynski gegen Olympiasiegerin Monika Puig aus Puerto Rico und Viktoria Golubic trifft in ihrem Startspiel auf Zhang Shuai aus China. Das Wetter am Nachmittag scheint mindestens zeitweise die Sonne. Vor allem über den Bergen entstehen Quellwolken und aus denen gibt es lokale Schauer oder Gewitter. Es wird 20 bis 24 Grad warm. Morgen ist es in der ganzen Schweiz nur zeitweise sonnig und es fällt ab und zu Regen bei maximal 22 Grad.
Der Umgang Umgang mit Daten ist heikel und der Datenschutz ist wichtig. Das neue Datenschutzgesetz ist deshalb ein großer Brocken, über den noch viel gestritten werden wird. Das braucht eigentlich Zeit. Doch diese Zeit wird knapp. Das Gesetz muss bis nächsten Sommer stehen. Sonst verstößt die Schweiz gegen ein Abkommen mit der EU. Der nächste Konflikt mit Brüssel ist programmiert. Philipp Burkhardt.
Mit dem Entwurf für ein neues Datenschutzgesetz, das der Bundesrat Ende letzten Jahres vorgelegt hat, ist kaum jemand zufrieden. Die Wirtschaft und die bürgerlichen Parteien sprechen von einem Bürokratiemonster. Die Linksparteien verlangen eine Verschärfung. Doch der Bundesrat macht auf Tempo wegen der EU. Wesentliche Teile im neuen Datenschutzgesetz gehen nämlich auf eine EU-Richtlinie zurück, die die Schweiz wegen des Schengen-Abkommens mit Brüssel übernehmen muss. Und Schengen gibt auch die Frist vor. Bis am 1. August des nächsten Jahres muss die EU-Richtlinie im schweizerischen Recht umgesetzt sein. Im Rekordtempo soll das Parlament nun die Datenschutzvorlage abhandeln, wenn es nach dem Bundesrat geht. Der Sprecher des Bundesamtes für Justiz, Volko Galli, gibt den Fahrplan bekannt.
Der Bundesrat wird nach den Ferien die Botschaft verabschieden. Der Fahrplan sieht vor, dass die Vorlage in der Wintersession bzw. der Frühjahrssession 2018 behandelt und verabschiedet werden kann.
Dann laufe bis Mitte Juni noch die Referendumsfrist, sodass man der EU gerade noch rechtzeitig vor dem 1. August die Übernahme der Datenschutzrichtlinie notifizieren könnte. Vorausgesetzt, niemand ergreift dieses Referendum und verlangt eine Volksabstimmung. Und vorausgesetzt, das Parlament behandelt ein solch umfangreiches Gesetz in nur gerade einem halben Jahr, wofür es normalerweise 2 Jahre oder mehr braucht. Zuständig sind die staatspolitischen Kommissionen. Ihr Präsident im Nationalrat Heinz Brand von der SVP winkt bereits ab.
Ich gehe davon aus, dass das neue Datenschutzgesetz eine Monsterdebatte auslösen wird. Ich erachte diese zeitlichen Vorstellungen des Bundesrates als unrealistisch.
Im Ständerat tönt es gleich. Kommissionsmitglied Stefan Engler von der CVP.
Gerade auch angesichts der Tragweite dieser Gesetzgebung muss man sich da die erforderliche Zeit dafür nehmen.
Der grüne Nationalrat Balthasar Glättli ist bereit, sich dem Tempodiktat des Bundesrates zu beugen.
Wir haben dieses schnelle Verfahren durchaus schon praktiziert, zum Beispiel bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Also das geht, wenn man will.
Doch man will nicht, tönt es auch von der linken Ratsseite. Nationalrat Cedric Wermuth von der SP hält dezidiert fest.
Das ist ein Gesetz, das praktisch alle Lebensbereiche betrifft. Wir haben auch jetzt schon Eingaben von Dutzenden von Verbänden und Organisationen. Das ist nicht realistisch, dass wir das in einer so kurzen Frist durchpauken.
Was aber tut der Bundesrat, wenn die EU-Frist nicht eingehalten werden kann? Noch einmal der Sprecher des Bundesamtes für Justiz.
Sollten sich Verzögerungen abzeichnen, würde die Schweiz rechtzeitig Kontakt mit der EU aufnehmen, um gemeinsam eine Lösung zu suchen.
Ob die EU da mitmacht, ist völlig unklar. Fest steht, die parlamentarischen Abläufe in der Schweiz sind bei einer komplizierten Vorlage wie dem Datenschutzgesetz mit den knappen Fristen im Schengen-Abkommen nicht vereinbar. Die Schweiz steuert unweigerlich auf einen weiteren Konflikt mit Brüssel zu.
Philipp Burkhardt. Und das kommt noch im Rendezvous. Wer hier lebt, muss unsere Sprache können und sich am Gesellschaftsleben beteiligen. Das verlangt die Niederlande von Einwanderern. Und die Schweiz? Die letzten Pläne verflüchtigen sich. Nachdem auch Chavaillon nie gebaut wird, ist in der Schweiz das Ende der Gaskombikraftwerke besiegelt. Feier mit Tränen in den Augen, wenn Hongkong morgen den Wechsel von Großbritannien zur Volksrepublik China vor 20 Jahren feiert, macht mancher die Faust im Sack. Zuerst aber zum Bund, der hier zwar Beispiel ist, aber nicht unbedingt Vorbild. Beim Energiesparen will der Bund Vorbild sein. Die Verwaltung und bundesnahen Betriebe haben ihren Energieverbrauch in den letzten Jahren deutlich reduziert. Allerdings, ausgerechnet beim CO2-intensiven Fliegen, steht der Bund nicht besonders vorbildlich da. Bundesangestellte machen immer mehr Dienstreisen mit dem Flugzeug. Samuel Buring.
Am Boden sorgen Sparlampen, besser isolierte Gebäude oder Recyclingpapier für mehr Energieeffizienz. Doch am Himmel ziehen Wolken auf. Der Bund hat im letzten Jahr 21.600 Flugreisen gebucht, 1.300 mehr als noch vor 3 Jahren. Am meisten fliegen Mitarbeiter des Außendepartements, 18.000 Kilometer jährlich, fast halb um den Globus. Beim Bundesamt für Umwelt wird auch überdurchschnittlich geflogen. Im letzten Jahr waren es 4000 Kilometer pro Person. Über die Hälfte der Umweltbelastung des Amtes wird durch Flugreisen verursacht. Das Bundesamt erklärt dies so.
Es ist ein Faktum, dass die meisten Umweltprobleme nicht national begrenzt sind. Umweltpolitik findet folglich heute nicht nur national, sondern auch international statt.
An den Flugkilometern beim Bundesamt für Umwelt kann man übrigens ablesen, wie weit weg jeweils die Weltklimakonferenz stattgefunden hat. Konferenzen, Verhandlungen, Kurse, die sind oft unverzichtbar, erklärt Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie, etwa bei Verhandlungen mit chinesischen Delegationen.
Das kann man schlecht in einer Videokonferenz lösen, wenn man beispielsweise mit chinesischen Delegationen arbeitet, wenn man dann immer noch die Übersetzung abhandeln muss.
Flugkilometer spart das Bundesamt hingegen, indem es kleinere Delegationen schickt oder bei internationalen Organisationen nicht immer alle Sitzungen besucht, etwa bei der Atomenergieagentur in Wien. Apropos Wien, da gibt es doch den Nachtzug.
Gerade Wien ist mit dem Flugzeug schon viel schneller erreichbar und das ist dann alles Arbeitszeit. Also von den Kosten her spart man da gar nichts. Auch für den einzelnen Mitarbeiter ist es vielleicht nicht sehr angenehm, wenn man im Nachtzug dann eben nicht schlafen kann und am nächsten Morgen um 8 Uhr bei einer wichtigen Konferenz dabei sein muss.
Feste Vorgaben zu Dienstreisen gibt es beim Bund nicht. Jedes Departement hat seine eigenen, mehr oder weniger verbindlichen Richtlinien. Und darum nimmt trotz Bemühungen die Zahl der Flüge tendenziell zu, weil der Bund auch neue Aufgaben erhält, etwa im Bereich Internetsicherheit.
Es gibt internationale Abkommen, bei denen muss die Schweiz vertreten sein und das bedingt dann halt eben zusätzliche Flüge.
Immerhin, der Bund kompensiert das CO2, welches diese Flüge produzieren, indem er andere Projekte unterstützt, so dass die Vielfliegerei nicht alle anderen Energiesparbemühungen obsolet macht.
Samuel Buri. Sie hören Rendezvous, es ist 13 Minuten vor 13 Uhr. Im Umgang mit Ausländern sind die Niederlande anderen europäischen Ländern einen Schritt voraus. Wer einwandert, muss Holländisch lernen und Integrationskurse besuchen und dann eine Prüfung ablegen. Jetzt gehen die Niederlande einen Schritt weiter. Ab morgen müssen Einwanderer zusätzlich eine Erklärung unterschreiben, in der sie sich verpflichten, einen aktiven Beitrag an der niederländischen Gesellschaft zu leisten. Was heißt das genau? Elsbeth Gucker.
Das Wort Partizipation erklärt der Duden mit teilhaben, teilnehmen oder beteiligt sein. Und genau das will die niederländische Regierung, dass Migrantinnen und Migranten teilnehmen, am Arbeitsmarkt genauso wie am gesellschaftlichen Leben, allerdings ohne dabei aufzufallen. Wie das zu tun ist, was für Werte und Normen hinter den Deichen gelten, sollen die Betroffenen anhand der Partizipationserklärung lernen. Deshalb ist dort drin von gleicher Behandlung die Rede, davon, dass es keine Diskriminierung in Bezug auf Geschlecht, Glauben, Herkunft oder sexuelle Orientierung geben dürfe. Aber da steht auch:
Ich verklare, dass ich aktiv eine Beitrage will leveren an der niederländische Samenleving und rechne darauf, dass ich dafür auch die Räume kriege von meinen Medebürgern.
Ich erkläre, dass ich einen aktiven Beitrag leisten will an der niederländischen Gesellschaft und rechne damit, dass meine Mitbürger mir dafür auch den Raum bieten werden. Der erste Teil des Satzes stößt bei Integrationsfachleuten und Asylanwälten auf Unverständnis, denn niemand weiß, was das genau heißt, einen aktiven Beitrag leisten. Zudem, wie kommt der Staat dazu, Migrantinnen und Migranten zu zwingen, etwas zu unterschreiben, zu dem Menschen ohne Migrationshintergrund nie gezwungen werden könnten? Das fragt sich auch Tamar de Waal, die Juristin und politische Philosophin an der Universität von Amsterdam, hat soeben ihre Doktorarbeit über die Integrationspolitik abgeschlossen. Eine kritische Arbeit. Nach ihrem Befund ist das niederländische Integrationsmodell gescheitert und diese Partizipationserklärung nutzlos.
Menschen müssen gewoon ideal Vertrag vertonen und de goede dingen vinden en dan mogen ze erbij horen. Maar zodra ze dingen doen of die, waar we minder blij mee zijn of ons bekritiseren, ja, dan moeten ze eigenlijk meteen wegwezen.
Migranten müssen ein ideales Benehmen an den Tag legen und wenn sie auch noch gut finden, was wir gut finden, dürfen sie dazugehören. Wagen sie es jedoch, uns zu kritisieren, heißt es sofort, sie müssten das Land verlassen, bemängelt Tamar de Waal.
Die Niederlande spielen innerhalb von Europa eine führende Rolle, wenn es um die Integration von Migranten geht. Schon seit den 1990er Jahren gibt es verpflichtete Sprach- und Integrationskurse, die mit einer Prüfung abgeschlossen werden müssen. Nun kommt am 1. Juli die Partizipationserklärung hinzu. Je nach Gemeinde müssen Migrationswillige dafür einen halben Tag oder gar eine ganze Woche die Schulbank drücken, um die staatlichen Anforderungen zu verinnerlichen und zu begreifen, wozu sie sich verpflichten. Verweigert ein Neuzuzüger seine Unterschrift, droht ihm eine Buße von bis zu 680 Euro.
Elsbeth Gugger aus Amsterdam. Wie läuft es eigentlich in der Schweiz? Frage an Bundeshausredaktor Dominik Meyer. Nimmt auch die Schweiz Neuzuzüger in die Pflicht?
Nein, nicht in diesem Ausmaß. Was es gibt, sind sogenannte Integrationsvereinbarungen. Die Kantone können Zuwanderern von außerhalb der EU je nach Bedarf vorschreiben, dass sie einen Sprachkurs besuchen oder einen Integrationskurs. In diesen Vereinbarungen ist häufig auch die Rede von Werten. Zum Beispiel, dass Neuzuzüger grundlegende Werte der Verfassung kennen sollen, insbesondere Gleichstellung von Mann und Frau. Kernpunkt der Vereinbarungen aber sind ganz klar Sprachkurse.
In der Schweiz gibt es aber auch die Forderung, weiterzugehen, ähnlich wie in Holland.
Ja, die SVP will in diese Richtung gehen. Sie will alle Zuzüge einen Vertrag unterschreiben lassen. Darin müssten sich die Menschen zu den Wertvorstellungen der Schweiz bekennen, was auch immer das konkret bedeutet. Und sie müssten zum Beispiel bestätigen, dass Schweizer Recht über allen Formen von religiösem Recht steht. Allerdings, diese Forderung ist zurzeit chancenlos, allein schon, weil die Kantone sagen, verbindliche Verträge mit allen Zuzügern, das sei zu aufwendig, bringe zu wenig. Und vorletzte Woche hat der Nationalrat diese SVP-Forderung sehr deutlich abgelehnt.
Das heißt, es bleibt im Moment dabei, die Schweiz geht weniger weit als die Niederlande zum Beispiel. Und diese Vereinbarungen, welche die Kantone mit den Neueingewanderten abschließen, wie verbindlich sind die eigentlich?
Sie sind verbindlich, allerdings ist es Ermessenssache der Kantone. Die Kantone können Ausländerinnen und Ausländern die Aufenthaltsbewilligung entziehen, wenn sie zum Beispiel einen vorgeschriebenen Sprachkurs nicht besuchen.
Jetzt, um das Ausmaß einschätzen zu können, wie häufig müssen denn Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz überhaupt solche Vereinbarungen unterschreiben?
Selten, sehr selten. Zahlen von vor 4 Jahren zeigen, die Kantone ließen damals nur gerade 3% der Zuzüger von außerhalb der EU eine solche Integrationsvereinbarung unterschreiben. Am aktivsten mit Abstand sind die Ostschweizer Kantone, aber die Hälfte der Kantone, mehr als die Hälfte der Kantone sogar, darunter die ganze Romandie, schließt gar keine solchen Integrationsvereinbarungen ab.
Sagt Dominik Meyer im Rendezvous. Einst galt es als aussichtsreiches Projekt für ein Gaskombikraftwerk, Chavalon im Unterwallis. Jetzt ist klar, die beteiligten Westschweizer Energiekonzerne verzichten auf das Projekt aus wirtschaftlichen Gründen. Das besiegelt das definitive Ende der Pläne für große Gaskraftwerke in der Schweiz. Klaus Ammann.
Das Gaskraftwerk Chavalon könne nicht wirtschaftlich betrieben werden, sagt der zuständige Projektleiter bei Romand Energie, Jean-François Pilet.
Les prix du marché de l'électricité, le prix du CO2, les perspectives de revenus complémentaires et surtout la vision des prix que l'on a sur les prochaines années n'est pas suffisante pour un tel investissement et une rentabilité de cet investissement.
Die Strompreise zu tief, die Kosten für die Kompensation des CO2-Ausstoßes zu hoch. Mit Chavalon stirbt das wohl aussichtsreichste Gaskraftwerkprojekt. Weil dort bereits in der Vergangenheit ein Kraftwerk gestanden ist, hätte die bestehende Infrastruktur, zum Beispiel die Leitungen zum Abtransport des Stroms, genutzt werden können. Nun wird daraus nichts. Mehrere Millionen Franken Projektierungskosten müssen abgeschrieben werden. Genauere Angaben will Jean-François Pilet nicht machen. Gaskraftwerke sind lange Jahre als die Möglichkeit angesehen worden, um den Ausfall der Atomkraftwerke in der Schweiz dereinst zu kompensieren. Der Bund ging davon aus, dass zwischen 5 und 8 Gaskombikraftwerke gebaut werden müssten. Alle größeren Energieproduzenten ließen Projekte ausarbeiten. Doch in den letzten Jahren hat sich einer nach dem anderen zurückgezogen. BKW und Axpo bestätigen, dass sie sich definitiv aus ihren Projekten in Utzenstorf, Bern, Gornow, Neuchâtel und Perlen-Luzern zurückgezogen haben. Monika Müller, Mediensprecherin der AXPO.
Die AXPO hat derzeit keine Pläne in der Schweiz für Gaskraftwerke. Dies aus dem Grund, dass die aktuellen politischen Rahmenbedingungen für Gaskraftwerke in der Schweiz einfach nicht günstig sind. Es besteht keine Aussicht, ein Gaskraftwerk rentabel betreiben zu können.
Das Aus von Chavalon ist das Aus für große Gaskraftwerke generell in der Schweiz. Darin sind sich die Befragten einig. Umstritten aber ist und bleibt wohl, ob künftig mehr Strom importiert werden muss, um den Bedarf in der Schweiz zu decken, oder ob der Ausbau von Sonne-, Wind- und Wasserkraftwerken reicht.
Klaus Ammann. Das war vor 20 Jahren. Die britische Ehrengarde steht stramm, die Nationalhymne «God Save the Queen» setzt ein. Dazu wird der Union Jack, die britische Fahne, eingezogen. Morgen vor zwei Jahrzehnten endete eine Ära. Hongkong ging offiziell an die Volksrepublik China zurück. Hongkong sollte dabei nicht einfach eine weitere chinesische Stadt werden, sondern sollte einen Teil der Unabhängigkeit behalten. Sollte. Aber in der Realität haben sich die Beziehungen zwischen Hongkong und Peking zunehmend verschlechtert. Daher ist in Hongkong auch nicht allen nach Feiern zumute. Im Gegenteil. Martin Aldrovandi.
Als chinesische Sonderverwaltungszone hat Hongkong eine eigene Polizei, ein eigenes Rechtssystem, sogar eine eigene Währung. Und eine eigene Mini-Verfassung, Hongkongs Grundgesetz. Die Formel heißt «Ein Land, zwei Systeme».
The one country, two system is losing its luster.
Die Formel «Ein Land, zwei Systeme» verliert immer mehr ihren Glanz. Peking versucht, immer mehr Kontrolle in Hongkong auszuüben. Dadurch sind die Kernwerte Hongkongs bedroht, auch Hongkongs Rechtsstaat. Sagt Albert Lai, Unternehmer und prominentes Mitglied des 1200-köpfigen Wahlgremiums, das Hongkongs Regierungschef wählt. Die Mitglieder des Gremiums wiederum werden über Interessengruppen gewählt. Die Mehrheit von ihnen ist Peking-freundlich und überstimmt, so Albert Lai und seine Mitstreiter. Die Wahl des Regierungschefs bzw. der Regierungschefin, sie ist in Hongkong einer der größten Streitpunkte. Für das allgemeine Wahlrecht haben vor knapp drei Jahren Studenten ganze Straßenzüge über Wochen blockiert, jedoch ohne Erfolg. Die vergangene Wahl gewann Pekings Favoritin Carrie Lam, obwohl sie in Meinungsumfragen nicht von der Bevölkerung gewählt worden wäre. Auch dies zeige, sagt Albert Lai, dass Peking die Hongkonger Bevölkerung nicht respektiere. Die Hongkonger verlangen keine Revolution, nicht einmal einen sofortigen Schritt zur Demokratie. Sie verlangen nach jemandem, der die Kernwerte Hongkongs vertritt. Aber sogar ein so bescheidener Wunsch war offenbar zu viel verlangt. Ganz anders sieht man dies in China. In China gibt es wenig Verständnis für die Hongkonger Forderung nach mehr Demokratie. He Wen vom regierungsnahen Think Tank Shanghai Institute for East Asian Studies erklärt: Das allgemeine Wahlrecht wurde nie versprochen. Im Grundgesetz steht, dass es ein Ziel ist, aber es steht nicht, dass es erreicht werden muss. Es ist eine Option und nicht obligatorisch. Es ist kein Versprechen, vielmehr ein Wunsch. So durften die Hongkonger ihre Regierung auch unter den Briten nicht selbst wählen. Der Gouverneur wurde von London entsandt. Auch für He Wen ist klar, Peking will in Hongkongs Politik mitbestimmen. Hongkongs demokratische Entwicklung betrifft nicht nur Hongkong. Als Sonderverwaltungszone ist Hongkong Teil der Volksrepublik China. Das, was in Hongkong passiert, wird auch China beeinflussen. Die Volksrepublik hat jegliches Recht, über Hongkongs Angelegenheiten zu entscheiden. Hongkongs Justiz sei zum Glück unabhängig von Peking, sagt Albert Lai. Doch wie lange noch, wisse niemand. Besonders verunsichert hat die Hongkonger etwa das Verschwinden von mehreren China-kritischen Buchhändlern vor knapp zwei Jahren. Später stellte sich heraus, dass sie von der chinesischen Polizei festgehalten wurden. Albert Lai bleibt dennoch optimistisch.
I know that in fact many of us are getting quite disappointed.
Viele von uns sind enttäuscht. Es gibt sogar solche, die darüber nachdenken, auszuwandern. Wir müssen die Leute aber daran erinnern, in der Geschichte hat es immer wieder Veränderungen gegeben. Die Formel «Ein Land, zwei Systeme», sie soll eigentlich 50 Jahre lang gelten. 20 Jahre sind bereits vergangen. In weiteren 30 Jahren läuft Hongkongs Sonderstatus ganz aus. Vorausgesetzt, die Volksrepublik China hält an ihrer Politik fest, könnte es dann heißen, ein Land, ein System.
Martin Aldrovandi. Gleich eins im ersten und vierten Zeitfest-Tagesgespräch über die Rolle, die Zugewanderte, frühere Ausländer, für das Erfolgsmodell Schweiz geleistet haben. Wir fragen die Historikerin nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
In Deutschland können künftig auch gleichgeschlechtliche Paare eine Ehe eingehen. Der Bundestag sprach sich für die sogenannte Ehe für alle aus. Gegen die Vorlage stimmte Kanzlerin Angela Merkel. Für sie bedeutet der Ehebegriff in der Verfassung eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Ausländische Touristen haben im letzten Jahr 16 Milliarden Franken in der Schweiz ausgegeben und Schweizer Touristen im Ausland 16,3 Milliarden. Zum ersten Mal überhaupt ist diese sogenannte Fremdenverkehrsbilanz negativ, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Das geplante Gaskombikraftwerk Chavalon in der Walliser Gemeinde Vouvry wird nicht realisiert. Die beiden Energieunternehmen EOS Holding und Romont Energie verzichten aus wirtschaftlichen Gründen auf das Projekt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.